Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die dritte Episode House of the Dragon, die dritte Spoiler-Talk-Runde und wir müssen heute einmal über Plot-Armor diskutieren. Viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
House of the Dragon, Folge 3, mal wieder eine Folgenbesprechung von uns dreien und wir drei sind der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Dazu aus München wieder der Marcel.
Hallo Tobi, hallo Niklas.
Schön, dass du wieder am Start bist.
Freue mich auch.
Wir machen es wieder mit Spoilern, starten direkt rein. Wir sind ungefähr 3 Jahre später, zumindest kann man das so ungefähr abschätzen, etwa 3 Jahre später nach Folge 2. Also wieder ein ganz guter Zeitsprung. Und es startet erstmal mit einem Intro wieder, das wir letztes Mal schon diskutiert haben. Würde mich aber jetzt nochmal kurz interessieren, hat euch das diesmal mehr mitgenommen oder weniger als letztes Mal?
Bei mir bleibt es dabei. Also ich fand es genauso, ja, uninteressant in Anführungsstrichen wie beim ersten Mal. Also vor allen Dingen, jedes Mal, wenn ich den Soundtrack wieder höre, denke ich mir, warum? Warum? Also ich glaube, meine Meinung dazu wird sich nicht mehr verändern langfristig tatsächlich.
Geht mir ähnlich. Also es hat ein bisschen der Gewöhnungseffekt eingesetzt, weil die Informationsdichte halt von oder dem, was da gezeigt wird, ist halt so beim ersten Mal schauen so intensiv, dass man da wirklich gar nichts versteht. Mhm. Jetzt, wo das einem ein bisschen vertraut ist, habe ich ein bisschen mehr auf Details achten können und es ein bisschen tiefergehend verstanden, weil welches Medaillon was ist, aber immer noch nicht alle. Also, denn manche sind kaum zu erkennen und es geht mir wie Marcel. Ich finde das Intro auch immer noch suboptimal.
Also ich finde das mit der Musik weiterhin nicht so ein Drama, aber ich habe es mir angeguckt und ich habe nichts weiterhin verstanden, habe mir aber auch überhaupt keine Mühe mehr gemacht, weil es mir fast schon egal wurde. Also ich finde das Intro jetzt, ich finde es nochmal misslungener als beim zweiten Mal, wo ich dachte, vielleicht spannend, aber mittlerweile denke ich mir, das ist mir einfach zu kompliziert. Ich check nix. Naja.
Tatsächlich, wenn man, ich habe die Tage da so eine Detailanalyse zu gesehen. Und wenn, nee, aber was für Ranzoomen du musst, um zu verstehen, was diese ganzen Rädchen sind, ist crazy. Also, weil im Hintergrund sieht man zum Beispiel an einer Stelle die Blutlinie der Valerians und an einer anderen Stelle sieht man, glaube ich, die Tullys. Oder sowas. Und das erkennst du nie im Leben, wenn du das einfach so guckst. Nie im Leben. Das musst du anhalten, dann ranzoomen und dann musst du auch noch die Heraldarie kennen, um zu wissen, was das für ein Haus ist. Also.
Ja, das ist dann einfach too much irgendwann, finde ich, ne? Also Intro, was vielleicht ein paar versteckte Sachen hat, schön und gut. Aber ein Intro, wo ich wirklich halt ein Video nochmal extra brauche, um das Intro zu verstehen, was nochmal Sachen in Slow Motion und langsam. Ja, kann man jetzt sagen, ist künstlerisch total wertvoll, aber also geht uns ja offenbar allen drei nicht so, dass wir sagen, das gibt einem jetzt einen krassen Mehrwert.
Ich würde mal wieder mit einer allgemeinen Rundumfrage reinstarten. Was fandet ihr in dieser Folge am coolsten? Damit meine ich nicht unbedingt eine bestimmte Szene, sondern es kann ein bestimmtes Bild sein, ein bestimmter Konflikt, eine bestimmte Entwicklung.
Soll ich mal einsteigen, weil ich habe direkt was
zu haben.
Weil für mich war ja in den ersten 2 Folgen, wie ich letztes Mal meinte, Rhaenyra so ein bisschen, ich fand die Ansätze gut, aber ich konnte noch nicht so richtig mit ihr connecten, wusste nicht irgendwie, wo geht's hin und konnte ja nicht so richtig festmachen, warum ich es gar nicht so stark finde, was die Darstellerin quasi da bringt. Und das fand ich in der Folge wesentlich besser. Also keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber jetzt in Folge 3 fange ich an, viel mehr mit dem Charakter mitzufiebern. Ich weiß, ich kann es auch da nicht genau fassen, woran es jetzt genau lag. Aber ich meine, es gab ja bei Folge 3 schon jetzt auch ein bisschen mehr. Sie wird halt einfach erwachsener und trifft auch mehr, ich sag mal, eigenständigere Entscheidungen. Fängt an, sich ein bisschen mehr aufzulehnen auch, ja. Und irgendwie, also die Szenen, die diesmal mit ihr waren, haben mir sehr gut gefallen. Also der Charakter Rhaenyra hat für mich in Folge 3 nochmal echt was dazu gewonnen. Also ich bin da viel mehr am Start, als ich nach den ersten 2 Folgen war.
Kann ich nachvollziehen.
Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich fand das Coolste mit ihr, diese Eber-Szene, ja, mit dem Kristen Cole zusammen, wo die da am Lagerfeuer sitzen und wo es dann im Endeffekt dazu kommt, dass sie den Eber in vollkommener Raserei absticht. Die Szene fand ich, bis auf das CGI, fand ich super gut, weil es auch noch vorher in der Kutsche ein Gespräch über Eber gibt. Und da sagt die nämlich, die mag die Eberjagd nicht, weil sterbende Ebner wie sterbende Kinder schreien. Ja, genau. Und wie sie dann in kompletter Raserei diesen Eber absticht, ist halt schon symbolträchtig, sage ich mal. Und war auch ein sehr schön aufgebauter Moment.
Vor allen Dingen auch noch in Kontrast dann zu dem König, der diesen Hirsch-Elch versucht zu erlegen und da quasi nochmal angesprochen werden muss, so, ja, der lebt noch, sie müssten vielleicht noch ein zweites Mal. Und dann auch das zweite Mal, der sich so richtig überwinden muss. Und das ist ja auch wieder dieses Ding, was du schon ein paar Mal angesprochen hattest, Niklas, mit Stärke. Ja, also es zeigt wieder quasi diesen, in Anführungsstrichen, schwachen König, der vor Publikum es dann nicht mal schafft, dieses Tier zu erlegen, was von zwei Leuten mit Seilen festgehalten wird. Und Rhaenyra erlegt einfach quasi in blinder Wut in der Wildnis so einen Eber, der sie wirklich attackiert. Also auch natürlich mit Unterstützung, ja. Aber es hat irgendwie trotzdem noch mal dieses, weil das ist so diese rohe Brutalität wirklich. Und bei dem König selbst ist es ja mehr dieses Schauspiel. Das hat ja gar nichts mit wirklicher Jagd zu tun. Das ist ja eine Farce eigentlich. Und das so im direkten Kontrast miteinander fand ich auch nochmal sehr nice.
Ich fand bei der Szene mit dem Hirsch noch cool. Der andere sagte mir, du musst weiter links stechen. Also weiter links. Und das hat mich sehr an die eine Szene aus James Bond Casino Royale erinnert, wo James Bond nackt auf dem Stuhl gefesselt ist und immer diesen Klopper abbekommt, weil da schreit er auch irgendwann, weiter links, weiter links. Hatte ich leider direkt im Kopf, naja.
Mich hat das an die Hinrichtung von den Waffenmeister durch Theon Graufreud erinnert in Game of Thrones. Da wurde er Winterfell irgendwann ja erobert mit seinen Leuten und dann köpft er einen der Waffenmeister, oder er köpft den großen Waffenmeister von Winterfell, der ihn selber ausgebildet hat und braucht mehrere Schläge, um den Kopf abzuschlagen. Das ist nie ein gutes Zeichen in der Welt, wenn du einen Mensch oder ein Tier nicht besonders gut töten kannst.
Stimmt. Es sind eh oft mal so ganz viele kleine Parallelen zu den alten Game of Thrones Sachen. Oder viel, was sich so ein bisschen ähnlich abspielt, wo man auf jeden Fall so Parallelen sieht. Das finde ich nochmal ganz cool.
Übrigens, ich glaube, dass Rhaenyra, dass wir vielleicht das erste Mal ihr eigenes Musikthema gehört haben. Denn wo sie zurück in das Lager reitet, Blut verschmiert, ja, epischer Auftritt fand ich übrigens, Blut verschmiert, hört man so ein mit so hohen Frauenstimmen, wie so ein A-Cappella-Song, aber nur mit so Geräuschen. Also, ich kann es nicht nachmachen, wird das relativ lächerlich. Aber wenn ihr vielleicht nochmal reinschaltet, guckt euch die Szene nochmal an, weil das war musikalisch ausnahmsweise sehr einzigartig. Also fand ich, und kam sehr gut rüber.
Ist dir das aufgefallen?
Die Musik nicht, aber ich muss Niklas zustimmen, dass ich die Szene extrem episch fand, wie sie da Blut verschmiert an dem quasi beschützten Familienbild vorbeiläuft mit dem Hightower und der Alicent und einfach, das war schon echt eine richtig, richtig, richtig nice Szene auf jeden Fall.
Ja, stimme ich zu. Wollen wir mal, die Folge beginnt ja mit den Trittsteinen und endet damit oder mit den Stepstones. Wollen wir damit mal starten? Einfach mit den Reihen oder?
Ich habe dazu, also wir können damit gerne starten. Ich habe nur eine Frage noch quasi zu dem Sprung, weil du meinst jetzt schon am Anfang, es sind einfach mal so ungefähr 3 Jahre vergangen. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel für mich ist das nicht immer so eindeutig, was passiert. Weil ich kenne ja die Bücher nicht. Ich weiß ja nicht, okay, schließt es jetzt wieder direkt an oder wo befinden wir uns? Und deswegen war es für mich krass, dass nach der ersten Folge schon dieser Halbjahressprung war. Und jetzt einfach noch mal so ein 3-Jahressprung, so zack. Also, hat für mich noch mal eine ganz eigene Dynamik für die Serie. Weil, wie gesagt, ich weiß halt nicht, dass das passiert. Also, es hätte jetzt für mich auch sein können, es spielt jetzt, die restlichen Folgen spielen jetzt ein halbes Jahr nach Folge 1. So, jetzt weiß ich von dir, wie gesagt, Niklas, schon, dass es tendenziell immer so episodenhaft wahrscheinlich aufgebaut sein wird und so verschiedene Zeitpunkte wahrscheinlich dargestellt werden. Aber das Hintergrundwissen habe ich jetzt nur dank dir. Also wenn ich jetzt die Serie einfach so schauen würde, dann fände ich es jede Folge jetzt wieder interessant zu wissen, okay, wo befinde ich mich jetzt gerade eigentlich und in welchem Zeitraum und vor allen Dingen auch, was ist dazwischen passiert. Aber da können wir genau gleich gerne nochmal mehr zu kommen. Aber ja, finde ich auf jeden Fall spannend, dass einfach zwischen Folge 2 und 3 einfach 3 Jahre liegen. So. Das ist ja schon eher ungewöhnlich für eine Serie.
Ich finde das auch sehr interessant. Denn ich habe ja in der letzten Besprechung, glaube ich, gesagt, dass ich mich darüber wundere, wie die das lösen werden. Und sie scheinen es doch relativ buchgetreu zu lösen, indem sie in jeder Episode doch schon nur so einen kleinen Zeitsprung machen und dann wieder, was so passiert, ein bisschen, sage ich mal, aus den umgebenden Zeitbereichen so komprimieren in so 2-3 Events. Ich hätte mir am Anfang auch vorstellen können, dass man einmal 3-4 Folgen in einem Zeitbereich sieht und dann später, so 15 Jahre später nochmal. Aber jetzt scheinen sie wirklich so stufenmäßig vorzugehen, was ich aber sehr cool finde. Was natürlich auch mit vielen Herausforderungen verbunden ist, weil du musst irgendwie die Entwicklung, die passiert in diesen Jahren, dann in diesen einzelnen Szenen schaffen. Und gleichzeitig musst du es auch irgendwie visuell darstellen, dass die älter werden, was bei manchen Charakteren besser funktioniert hat und bei manchen schlechter. Also an Rhaenyra hättest du das nie festmachen können, wie alt die jetzt ist. An Viserys schon eher, den hat man so ein bisschen gesehen, dass er ein bisschen dicker geworden ist, dass er ein bisschen noch aufgedunsener ist. Am besten sieht man es, finde ich, an Alicent, weil sie halt schwanger ist.
Also. Das könnte ja auch zumindest 9 Monate später sein oder 8 oder so.
Das stimmt. Aber man sieht ihr schon extrem an, dass jetzt nicht mehr das 17-jährige Mädchen ist, was frisch verheiratet
wurde. Das stimmt, ja.
Aber ich bin auch überrascht, dass sie es dann so buchgetreu machen, aber haben sie gut umgesetzt, meiner Meinung nach.
Ich muss auch gestehen, ich bin mittlerweile vielleicht auch ungefähr auf deinem Hintergrundwissen-Level. Vielleicht habe ich so ein bisschen Hörbuch gehört. Sprich, ich weiß jetzt auch so, wo das Ganze hinführt und deshalb bin ich auch nochmal gespannt, wie die das alles da auch noch reinbringen. Weil das ja wirklich, wie du gerade schon meintest, noch ein gutes Stück auch in die Zukunft geht.
Und kompliziert wird.
Ne? Und kompliziert wird, ja. Es bleibt nicht so schön einfach.
Aber Stepstones?
Ja, von mir aus gerne Stepstones. Ich fand das erste Bild einfach so geil, wie man einfach die Flagge oder das Wappen von Velaryon, also vom Haus Velaryon, da einfach im Wasser matschig sieht. Fand ich ein cooler Start und ich fand es wieder cool, man sieht bei dieser Szene wieder dieses ganze Setting ist genauso wie in der Folge 2 auch, als man bei den Stepstones ist. Also ganz andere Farbsättigung und alles. Und das fand ich richtig cool wieder. Und ja, ich weiß nicht, wie hat euch die Einstiegsszene gefallen an sich?
Ich mochte die. Sie war ein bisschen strange, weil der Typ halt nochmal richtig schön zusammengefasst hat, was man wissen muss. Also das war ein bisschen offensichtlich, fand ich. Aber ich fand's super, wie rücksichtslos der zerstampft wurde von dem Drachen. Weil das so richtig schön zeigt, der Daemon gibt einen Scheiß darauf, wie es irgendeinem Einzelsoldaten geht. Dem geht's nur um sich selbst. Und diese Distanz zwischen, wo Daemon gesellschaftlich unterwegs ist und dem einfachen Fußsoldat, fand ich dadurch, ich musste direkt lachen, dachte so, ja, genau so würde es passieren.
Also, fand ich auch. Funny. Muss ich dir absolut zustimmen, ich fand es auch wirklich genial, wie er da noch sagt, so, hier Prinz, hier bin ich, und dann batsch, einfach, I don't fucking care. Also das war schon, hat das sehr schön zur Schau gestellt, genau was du sagst, so dieses, hör mal, du als einzelner Soldat, du bist mir so egal. Es ist mir wirklich so egal. Fand ich auch einen schönen Auftakt, um das nochmal so klar zu machen.
Wie fandet ihr das Flammenmeer so von der Produktion mäßig her?
Besser als in Folge 1. ja, solide auf jeden Fall. Ich fand es jetzt nicht vollkommen überladen, aber insgesamt sah man in der Szenerie nicht massig, ne? Es war schon sehr verraucht und feurig.
Ich fand die Eröffnungsszene nämlich vom Look her wesentlich besser als dann die Endszene im Endeffekt. Also, weil es kommt ja nochmal eine große Drachenszene am Ende. Und da hat man wieder, finde ich, ein bisschen was zu meckern gehabt, so CGI-mäßig hier und da ein bisschen zumindest. Fand ich in der Eröffnungsszene aber nicht. Die fand ich sehr, gerade weil es so rauchig und so düster war, das passt halt auch super gut dazu.
Ich fand es geil, dass man Blutwurm heißt der Drache von
Praxis, ja, der Blutwurm.
Achso, ja, okay. Ich fand's geil, dass man den mal ein bisschen mehr, sag ich mal, in Action sieht. Also, dass er dann auch von Pfeilen getroffen wird, seine Flügel hochmacht, dass du so ein bisschen auch mal siehst, okay, die kämpfen richtig, das ist nicht immer nur dieses rüberfliegen, Feuerspucken. Obwohl ich mich bei der Szene oder auch bei vielen anderen frage, warum fliegen die nicht nur und speien Feuer? Weil eigentlich ist das doch das Einfachste, was die machen können, oder?
Ja, ist natürlich richtig, aber dann könnte Daemon nicht so wild rufen, komm doch raus, du Arschloch, das hört ja keiner. Nee, ist aber natürlich ein Punkt.
Könnte so ein Banner wie bei diesen Flugzeugen hinter den Drachen so aufbauen, dass da draufsteht.
Nee, ist aber ein guter Punkt tatsächlich. Ist vielleicht auch ein guter Punkt um darüber zu reden. Ich fand nämlich, ich habe wieder eine Lieblingsszene in der Folge, die gefolgt ist von der schlechtesten Szene in der Folge, meiner Meinung nach zumindest. Und zwar ist es wie folgt. Meine Lieblingsszene ist, wo wir dann wieder zurück zu den Trittsteinen kommen und die Valerians ihren Kriegsplan schmieden. Daemon landet, kommt runter und der Botschafter aus King's Landing kommt an und gibt ihm diese Botschaft von Viserys. Und die Reaktion und das Schauspiel von dem Matt Smith fand ich phänomenal. Fand ich phänomenal, weil es auch wunderschön gezeigt hat, dass es Daemon nicht um das Reich geht. Es geht ihm nicht darum, den Krieg zu gewinnen. Es geht darum, dass er den Ruhm haben will. Er will das gewinnen. Er will das alleine schaffen. Er will kein Mitleid, er will keine Hilfe. Er will sich beweisen quasi oder diesen Ruhm haben. Und eigentlich die großen Ideen sind ihm scheißegal. Und das war da perfekt gekapselt.
Ja, das war diese geile Nahansicht auch von ihm, ne? Also wurde relativ lange auch sein Gesicht, sage ich mal, voll im Fokus siehst. Fand ich auch richtig geil. Aber jetzt bin ich gespannt.
Ja. Sorry, ich wollte nur noch kurz sagen, ich kann euch nur empfehlen, hat nichts damit zu tun, aber wirklich die Staffel oder die Staffeln Doctor Who mit Matt Smith fand ich wirklich auch so gut, weil ich ihn einfach als Schauspieler so gut finde. Und er macht den Doctor Who auch wirklich extrem gut. Also ernsthaft. Ich weiß, ihr habt da, glaube ich, nicht so viel mit am Hut, aber für alle, die generell Doctor Who nicht ganz abgeneigt sind, ich kann das wirklich sehr empfehlen.
Nehmen wir mit. Jetzt bin ich aber gespannt auf die schlechteste Szene.
Ja. Ich hatte zum ersten Mal in der Serie so ein Gefühl von Plot-Armor an einer Stelle, und zwar, wo der Daemon seinen Sprint über den Strand macht. Und es war nicht, also ich kritisiere hier auf vergleichsweise hohem Niveau, aber es war halt drüber. Es war ein bisschen zu sehr drüber. Wäre er straight up zu dem Crabfeeder gerannt, hätte ihn umgehauen, hätte ich gesagt, was soll der Scheiß? So wie es jetzt gelaufen ist, fand ich es nur ein bisschen drüber, dass er da alleine da langläuft, während 200 Pfeile auf ihn niederhageln. Ich hätte das an der Stelle ein bisschen besser gefunden, wenn das ein bisschen realistischer gewesen wäre, dass er das irgendwie anders gelöst hätte. Also,
ich hatte ein bisschen das Gefühl, der Crabfeeder und die Sith Lords, die waren an der gleichen Jobbörse, um so Bodenpersonal zu besorgen. Weil die sind ungefähr genauso treffsicher wie die Klonkrieger. Also die treffen halt legit einfach eine halbe Minute lang wirklich gar nichts. Da hatte ich dasselbe Problem wie du. Ich dachte mir so, okay, dass die jetzt eine Salve mal daneben schießen, weil er dann halt in den Sprint geht, überraschend. Okay, das erklärt sich mir. Aber ich meine, der schlägt jetzt auch keine krassen Haken, der rennt da relativ gerade straight durch und die schießen ja wirklich alle permanent daneben. Also hatte ich ähnliche Probleme mit. Ich fand an sich aber die Idee mit diesem, Ablenkungsmanöver nicht schlecht. Also an sich die Idee fand ich gut, dass er jetzt quasi verzweifelt hat, okay, jetzt müssen wir irgendwas Krasses ziehen und ich opfer mich auch sozusagen, also natürlich will er sich nicht selber opfern, aber ich gehe jetzt auch dieses Risiko ein, damit wir eben diesen Überraschungseffekt haben. Das fand ich an sich keine schlechte Idee, aber ja, das mit dem dann, mit den 1000 Pfeilen, die an ihm vorbeischießen, war mir auch ein Tick too much.
Ich bin immerhin froh, dass er von 3 oder so dann noch getroffen wurde und dann unter so einem halben Schutzschild da irgendwo nachher lag, was zwar auch massig Löcher hatte und so, aber ja, ich denke mal, vielleicht hätte man noch eine clevere Idee da einbringen können, dass er eine Art Schild oder irgendwas noch hat.
Wenn man vorher gesehen hätte, wie er zum Beispiel sich eine extra Ladung Rüstung oder sowas drunter gepackt hätte. Irgendwie sowas. Natürlich nimmt das ein bisschen den Moment weg, wo er die weiße Fahne schwingt und man denkt so, oh, will er wirklich aufgeben? Aber ich meine, das ist auch ein sehr Daemon-Move, ne? Eine weiße Fahne zu schwingen und dann die Leute abzuschlachten, das passt perfekt zu dem Typen. Aber es war halt auch nicht, ich will auch nicht sagen, das war nicht Staffel 8 drüber. Das war einfach ein bisschen drüber und es war ein bisschen zu viel. Ein bisschen hat mich das geärgert. Mhm.
Hat mich ein bisschen an Battle of the Bastards erinnert. Auch von dieser, wie er da alleine steht, umkreist wird, eigentlich es kurz so aussieht, als hätte er komplett verloren und eigentlich war da jedem schon klar, nee.
Genau, das, auch wo die ihn umkreisen, dass dann keiner mit einem Crossbow, also mit einem oder sowas, ihn einfach zu Tode schießt.
Oder angreift.
Genau. Und da sah das Feuer dann auch komisch aus von Grayscale, also von dem Drachen von Laenor, der dann da runterkam. Also,
Aber ich fand es dann ganz cool, dass du ihn dann, also als sie dann quasi diesen Kampf haben und er dann... Und er dann in die Höhle geht, da fand ich es eigentlich geil, dass du dann nur halt siehst, wie er nur noch mit ihm so, also mit dem halben Crabfee da so hinter sich schleifend rauskommt. Das fand ich wiederum dann sehr nice gemacht, dass das gar nicht so im Fokus ist, dieser Zweikampf zwischen den beiden, sondern dass dann wirklich so, okay, nee, sobald er nah an ihm dran ist, ist das Ding gelaufen so.
Obwohl das, finde ich, jetzt, der Crabfeeder wurde so ein bisschen eingeführt, hatte so ein kleines Mysterium und sowas. Ich fand den auch cool wieder in der Folge, aber ich hatte jetzt so, nicht auf dem Level, aber so leichte Tendenzen dazu, dass das ähnlich arm war, wie der Night King gekillt wurde. Beim Nachhinein jetzt so genau, was der Crabfeeder krasses war oder tolles war, warum der überhaupt so in den Vordergrund kam, der hat Leute an Krabben verfüttert. Ja, krasser Move, gebe ich zu, aber was der da jetzt eigentlich macht und was das Ganze soll, ist mir jetzt so ein bisschen fraglich. Also sie ist einfach tot und next step.
Ja, also es, tatsächlich haben sie ihn ein bisschen, also sie haben ihn ja auch nicht so episch aufgebaut. Also der hat ja kein, sagt er ein Wort in der Serie? Ich meine, hat der Night King damals auch nicht. Aber den haben sie über Staffeln aufgebaut und da haben sie jetzt in 2 Folgen 3 Szenen gezeigt und jetzt haben sie ihn halt fertig gemacht. Finde ich nicht so tragisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele das ähnlich sehen wie du. Weil dass man schon das Gefühl hat, okay, das ist also der große Antagonist und dann in Folge 3 wird er halbiert. Okay.
Ja.
Wie heißt der nochmal, der Drache? Der heißt nicht Grayscale. Weil Grayscale hat jetzt einen anderen Punkt, wo ich drauf stehe.
Irgendwas mit Rauch, Smoke, Dust.
Ja, Smoke irgendwas. Heißt du vielleicht Graysmoke oder sowas? Oder Smoke? Ach Gott.
Sea Smoke.
Sea Smoke klingt richtig, ja. Aber nee, was? Grayscale.
Er hat Grayscale, oder?
Ja, und Damon also ist einfach gebadet in seinem Blut. Ist nicht gut eigentlich. Also,
aber ist ein Gedanke, den ich auch hatte, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, es wird über Körperkontakt übertragen. Ich denke, Blut hilft da auch nicht sonderlich, ne?
Ja, also, ich meine, man sagt ja auch, Targaryens werden nicht krank. Aber an sich ist das keine gute Sache.
Da guckt der Viserys an.
Ja, stimmt.
Glaubt ihr bei Viserys übrigens, dass das auch irgendwas Grauschuppenartiges sein könnte? Man merkt ja, wie der jetzt mehr und mehr schwächelt, aber nee.
Nee, ich glaube, das ist einfach Infektion von dem Cut von dem Thron. Aber es ist halt eine schöne visuelle Darstellung, dass sein Verfall halt zunimmt.
Ja.
Und dass er jetzt schon 2 Finger verloren hat.
Ich muss noch einmal kurz zu den Trittsteinen gehen, bevor wir weiter... weitergehen. Und zwar fand ich die 2. Szene, sag ich mal, also Ende der Folge, wo dann nochmal diese Besprechung ist halt, also diese Kriegsbesprechung von den Valyrians, bevor Daemon dazukommt, die fand ich noch richtig, richtig geil. Das war nämlich eine meiner Lieblingsszenen, wo die darüber taktieren, wo du überhaupt mal merkst, wie was ist denn überhaupt das Problem, woran hapern die? Und das so schön, dieses echte Kriegsrat treiben im Vergleich zu diesem im Rat sein. Also wie die da einfach rumfeiern und nichts machen, nicht aktiv werden oder irgendwie diese Realität komplett wegschieben. Und da war dann wirklich so, nee, hier Problem da, was können wir machen, wie geht das weiter? Und im Hintergrund siehst du noch ganz am Anfang, wie so 3, 4 Schiffe da durchfahren und die ganze Zeit so von Katapulten beschossen werden, wo ich bei jedem Katapult so gedacht habe, trifft er? Nee. Trifft er? Aber fand ich halt irgendwie ganz geil gemacht. Also die ganze Szene super cool eingeführt, gerade im Kontrast dann zu dem schönen feinen Rad, sag ich mal.
Auf jeden Fall.
Und dann könnten wir auch zum Rad rübergehen von mir aus.
Apropos Rad, die ganze Jagd, ne? Also die ganze Szene von der König zieht aus, es ist auch noch der Geburtstag von seinem 2-jährigen Sohn, aber geht auf die Jagd und das ist so ein Ereignis. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene aus Game of Thrones erinnert, wo der Robert auf die Jagd geht mit so einem Ritter dabei und auf dem und dann immer 2 Leuten. Und da hat sich ja George R. R. Martin
am meisten aufgeregt, ne?
Ja, er hat in irgendeinem Interview hat er gesagt, so, wenn er eine Szene ändern würde aus Game of Thrones, dann wäre es diese. Weil wenn der König auf die Jagd geht, es halt bombastisch aussehen würde. Und da haben sie ihm jetzt aber wirklich gesagt, so, okay, dann kriegst du so den richtigen Bombast. Also das war schon richtig fett. Fand ich aber so cool. Also hatte man so wirklich das Gefühl, dass es wirklich so ein Königshof ist. Mit diesen ganzen Dienern in dem Zelt und das Zelt selber wirkt wie ein riesiger Festsaal. Mhm. Mega cool.
Also. Das stimmt, ja. Aber ja, eigentlich ist ja, um also zum Thema Rad auch zu kommen, ist ja die ganze Jagd ist ja eigentlich nur im Endeffekt, ich sag mal, das äußere Setting für das eigentliche Problem oder die eigentliche Fragestellung, nämlich wie ist das jetzt mit Erbe? So. Du hast ja jetzt einen Sohn. Macht's nicht Sinn, dass der vielleicht Erbe wird? Und das fand ich, also ich fand's wieder sehr nice vom Hightower, wie er wieder so ein bisschen versucht, aber ich finde halt bei ihm so gut, er überschreitet halt nie so eine gewisse Grenze. Er versucht es halt immer so, er deutet immer so Dinge an und sagt so, es gäbe ja vielleicht noch eine andere Möglichkeit und ne, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und merkt dann aber auch, okay, nee, das ist gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt oder er hat jetzt mal so diesen ersten Gedanken vielleicht so in den Kopf reingesetzt, aber dann auch wieder einen Schritt zurück und sagen, okay, lass uns über was anderes sprechen und also zum einen das und zum anderen auch eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat, war, ich weiß leider gar nicht, was seine Rolle genau ist in diesem Rat, aber den hatte er ja, also den hatte Viserys ja auch in der zweiten Folge befragt zu seinem Rat, was seine Heirat angeht, der zu ihm nochmal hingeht und wo er schon wieder denkt, okay, der will mir jetzt auch noch seinen Sohn verkaufen, aber welche Rolle hat der im Rat, das ist mir noch nicht so ganz klar geworden.
Ja, so Kraft ist es, oder?
Ja, genau. Auf Englisch heißt er Lionel Strong. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Lionel Kraft. ich glaube, das ist der Herr der Flüsterer. Also das, was in Game of Thrones Varys ist. Also bin mir aber gerade auch nicht ganz sicher, weil vielleicht verwechsel ich das auch mit einer anderen Figur.
Ich bin auch unsicher, muss ich ehrlich sagen. Irgendwer wird ja auch eigentlich Nachfolger von dem Corlys Velaryon, der ist ja, glaube ich, nicht mehr Seemachtführer, oder?
Ja, das ist in den Büchern so. Das haben sie hier jetzt gar nicht.
Ja, aber er ist halt ja nicht mehr im Rat dabei.
Ja, haben sie gar nicht mehr thematisiert. Also wir haben, wie der Rat sich gerade zusammensetzt, ist schwierig zu sagen, aber anscheinend ist er noch da. Also nicht Velaryon, sondern der Lionel Strong, Lionel Kraft. Und stimmt, die Szene mit ihm war cool, weil bei ihm ist halt so ein bisschen, er macht das vielleicht sogar noch geschickter als Otto. Er hat wahrscheinlich auch eine Agenda, aber bei ihm wirkt das wirklich sehr wie echter Rat, sage ich mal so. aber er hat natürlich auch Hintergedanken.
also das bestimmt, aber bei ihm denke ich mir zumindest, ich finde seine Ratschläge jetzt selbst aus Zuschauerperspektive nicht ganz unnachvollziehbar. So denke ich mir so, ja, das klingt für mich auch plausibel. Was er jetzt damit bezwecken will, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich habe zumindest das Gefühl, okay, den Ratschlag finde ich erstmal, ergibt schon Sinn. Und beim Hightower merke ich halt trotzdem, okay, da ist schon immer sehr viel persönliches Interesse mit im Spiel bei den Ratschlägen, die da so gegeben werden.
Wo wir gerade bei dem Lionel Kraft sind, man sieht in der Folge auch zum ersten Mal seinen Sohn, den Laris Strong, Laris Kraft. Der Typ mit dem kaputten Fuß, der sich zu den Frauen setzt.
Ach, das ist der, okay.
Genau, das ist der Sohn von dem Berater, von dem wir gerade geredet haben. Und der ist schon eine Figur, die man sich auf jeden Fall genauer anschauen sollte. Das ist ein sehr interessanter Charakter. Und den haben sie sehr gut eingeführt.
Also, ja, aber das ist spannend, weil mir aus der Folge gar nicht so genau klar wurde, dass er sein Sohn ist. Also er bekommt ja ein bisschen seinen Auftritt so, ne, wie du schon sagst, aber mir war nicht die Verbindung klar.
Er hat auch noch einen Bruder. Man sieht die beide am Anfang einmal, wo die Kutsche reinfährt. Da sieht man eigentlich alle Figuren einmal ganz kurz. Aber natürlich, wenn man das noch nicht so alles drauf hat, wie die zusammenhängen, hat man keine Ahnung, was da genau passiert. Aber da sieht man die Strongs einmal alle zusammen.
Bruder, der Knochenbrecher da?
Oder genau, ist? Genau, ja, ja.
Okay. Ja, aber ich fand diese ganze Szene, wo er dann auch auftritt, da ist ja diese, ich sag mal, diese Frauenrunde, wo er sich zugesellt. Ja, ganz kurz so. Und da fand ich auch spannend, diesen einen Hinweis, da wird nach einer Lady Johanna gefragt, die auf den Trittstein entführt ist, wo du auch so mal mitbekommst, okay, auf den Trittstein ist nicht einfach nur Krieg, sondern im Nachhinein, was diese drei, also die Triarchie, also diese drei großen Städte machen, ist, die krallen sich so ein paar Leute und versklaven die und schicken die in irgendwelche Freudenhäuser etc. Und die ist ja zumindest könnte später auch nochmal eine interessante Person werden. die Lady Johanna. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Finde ich halt immer spannend, wenn jetzt nochmal so kleine Sachen so ein bisschen angeteasert werden. Und ja, schauen wir mal.
Wie fandet ihr den Hund, der den Kuchen gegessen hat? Das war ganz lustig, oder? Dass ihr diesen Hund hatte.
Also. Ich fand den Satz von Reneva cool, aber.
Ja, dieser Disney.
Ja, das stimmt, ja.
Shots fired.
Wie fandet ihr die Rolle von Alicent in der Folge?
Ich fand sie passend tatsächlich. Also ich fand, klar, sie hat jetzt weniger Spielraum bekommen, aber man merkt so, die ist immer noch so ein bisschen der Spielball und will eigentlich den Konflikt mit Reneva auflösen oder will, sag ich mal, da in Freundschaft bleiben, aber funktioniert nicht so. Ist halt immer nur mit so kleinen Nuancen angeteasert, aber fand ich ganz gut.
Ich finde auch, dass, also zum einen merkt man halt, dass sie eigentlich auch nicht so dahinterher ist, dass ihr Sohn König wird. Nicht so wie Otto. Also man merkt da subtil, dass sie eigentlich nur das Beste für ihren Sohn will und nicht unbedingt, dass er auf den Thron geht. Andererseits fängt sie aber auch an, echten Einfluss auf Viserys einzuüben und auch als eigene Person, also nicht rein als Werkzeug von Otto. Und das ist schon interessant. Also,
obwohl Otto hatte sie geschickt wieder.
Ja, Otto hat sie geschickt, aber sie hat ja auch ihre eigene Agenda mittlerweile so ein bisschen. Also zumindest hat man das Gefühl, dass sie sich zumindest minimal emanzipiert von Otto. Und ich finde sie nach wie vor macht sie das sehr, sehr gut.
Also. Ich fand die Nuance, wie ihr gerade sagt, auch ganz nice mit Rhaenyra, wo sie draußen im Garten sitzt. Und dann dieses Machtgefüge, was den Zweien halt jetzt im Weg steht einfach, ne? Dass sie halt, die normalerweise immer quasi das Sagen hatte, halt sagt, spiel weiter. Und sagt sie, Moment, ich als Königin sage, hau ab. Ja, und im Endeffekt hat sie als Königin in dem Moment halt einfach mehr zu sagen, als sie als Prinzessin. Und das hat das sehr schön dargestellt, in so einer Kleinigkeit, die so irrelevant ist. Bleibt er jetzt da oder nicht, ist ja im Prinzip irrelevant. Aber das hat sehr schön, so wie er sagt, nuanciert gezeigt, okay, auf einmal hat sich dieses Machtgefüge von vorher halt gewandelt. Und das ist halt ein Problem und natürlich auch auf persönlicher Ebene ein Problem, aber ja.
Ja, und es hat sich nicht nur gewandelt, sondern Alicent nutzt es halt auch. Das ist ja auch das Spannende.
Genau, sie nutzt es auch aus, also ja.
Wisst ihr, was da, dieser Song, den der eine Typ die ganze Zeit von Anfang an spielen oder immer wieder spielen soll? Ich hab's ja eben erst kurz geguckt. Nee, klingt nicht. Würde ich mich auch mal gerne wissen, worum es da geht oder was das.
Aber ich fand es lustig, dass es noch eine Szene ist, wo man sieht, wie sehr das einfache Volk darunter leidet, dass sie da oben ihren Shit nicht auf die Kette bekommen. Weil der arme Bade, come on. Also, zum einen, dass er da unter diesem Baum sitzen muss und immer wieder das gleiche Lied spielen muss. Wie todesnervig muss das sein, nur damit die da lesen kann. Und zum anderen dann so zwischen den Fronten, zwischen die Fronten zu geraten, ist natürlich gefährlich auch. Und
vielleicht, ja.
Und haben sie schön gezeigt, dass das für das einfache Volk nicht immer so einfach ist, sich zu entscheiden.
Ja, voll. Ich meine, er schaut ja auch zwischendurch auf seine Hände und du siehst schon so, dass ihm so schon die Finger wehtun vom Spielen. Aber es scheint Brunello relativ egal zu sein. Also, ja.
Ja. Parallel jetzt mal zu Alicent, wie fandet ihr die Entwicklung von Viserys? Also, dass er immer schwächer wird, sag ich mal, in der Richtung, aber auch, sag ich mal, vielleicht.
Ich finde den Schauspieler so fantastisch. Also, ich weiß nicht, ich finde das so krass, was der schafft. So, dass er dieses
Gefühl, was er in einem weckt.
Oder ja, weil eigentlich ist das ja ein Charakter, mit dem man super schwer nur sympathisieren könnte. Ja. Aber aus irgendeinem Grund schafft der Schauspieler es, dass ich denke, ja Mann, du bist eigentlich willst du irgendwie das Richtige, bist ein guter Typ, aber du bist einfach zu schwach für diese Position, die halt erfordert, dass man teilweise knallhart ist. Und das macht der Schauspieler fantastisch. Ja. Und er trinkt ein bisschen viel.
Auch wieder ein Zeichen von Schwäche, ne?
Ja. Yeah.
Aber ja, ich stimme dir da absolut zu. Ich fand es tatsächlich in der Folge, wie gesagt, ich habe es immer aus der Perspektive, ich weiß ja nicht, wo es hingeht. Und ich dachte wirklich, das könnte jetzt schon die Folge sein, wo tatsächlich dieser Wendepunkt halt schon noch mehr eingeläutet wird. Und deswegen fand ich's sehr faszinierend, dass er dann Rhaenyra gegenüber nochmal ganz klar sagt, hey, du bist meine Erbin. So. Und hier hat sich nichts verändert. Und am Ende werden die Leute vor dir knien müssen und vor niemand anderem. Und das wiederum fand ich dann faszinierend, weil er ist ja eigentlich so schwach und da sagt er ihr aber trotzdem, hey, ich will, dass du glücklich bist. Und da wiederum finde ich ihn eigentlich als Vater wiederum sehr stark, weil er sagt, hey, ich will, dass du glücklich bist und wir brauchen halt erben. Du brauchst Thronfolger. Die Familienlinie muss weitergeführt werden. Also wenn du mit meinen Vorschlägen quasi nicht einverstanden bist, dann such dir halt bitte irgendwen, aber such dir jemanden. Und das fand ich eine wiederum sehr starke Szene. Also die hat mir sehr gut gefallen. Und auch er als Charakter, wie du sagst, war mir da in dem Moment sehr sympathisch eigentlich.
Als Vater.
Als Vater.
Ich stimme dir komplett genau zu.
Ja, ja, absolut.
Es wird in der Serie ein fantastischer Vergleich gezogen, den du jetzt wirklich gar nicht checken kannst, weil wenn du das Buch nicht gelesen hast, nämlich zu Jaehaerys. Also es wird ja einmal gesagt an einer Stelle, dass Jaehaerys 50 Jahre lang der ideale König war und trotzdem mit seinen Töchtern im Clinch lag.
Der Vater von ihm.
Genau, genau. Und ist das sein Vater? Ich glaube, es ist sein Großvater. Nee, ist sein Vater.
Großvater.
Ist sein Großvater, genau. Und die Sache bei Jaehaerys ist halt, dass er das Reich an erste Position gesetzt hat und das Wohl seiner Töchter als zweite Position. Und bei Viserys merkt man jetzt, dass es bei ihm umgedreht ist. Weil man hat in der Serie oder in der Folge schon mehrfach jetzt gedrückt bekommen, dass die Lords von Westeros zu einem großen Teil Aegon wollen. Also zum großen Teil wollen die den Sohn, den erstgeborenen Sohn auf den Thron haben. Und das ist eine Parallele, die ist interessant, weil Jaehaerys gilt so als Idealkönig und der hat seine Töchter nicht vernachlässigt, aber der hat immer zuerst so, sage ich mal, im Gedanken an das Reich entschieden. Und Viserys scheint hier einen anderen Weg gehen zu wollen.
Obwohl ja auch nicht immer. Also in einer Endszene, sage ich mal, fragt ja auch Rhaenyra, was ist das Beste für das Reich, was ja eigentlich so eine grundlegende Frage in der ganzen Folge ist. Und daraufhin schickt er ja Unterstützung an Daemon. Also da denkt er nicht mehr, ja, ist jetzt was Persönliches, ich darf den nicht supporten, sondern nee, das Beste fürs Reich ist, wenn der Krabbenspeiser besiegt wird. Also hin und wieder gibt es ja mal so Szenen.
Aber das muss ihm auch gesagt werden.
Das muss ihm gesagt werden, das, keine Frage, ja.
Ist so ein bisschen die letzte Person, die sein Ohr hat. Weißt du, den letzten Ratschlag, den er gehört hat.
Oh ja, das ist ein guter Punkt.
Das macht er dann.
Also. Ja. Aber er bekommt halt insgesamt in der Folge auch so ein bisschen mehr Hintergrund, also zumindest in einem Gespräch mit Alicent, wo die an so einem Lagerfeuer sind. Da sagt er halt auch mit diesen Visionen und Macht der Drachen und wie der da hinkommt, also dass der wirklich dieses Bild hatte oder sich wünscht, dass er da so Visionen bekommt oder nochmal Visionen bekommt von einem männlichen Erben mit der Krone, sage ich mal. Und dass er deshalb auch gegen, ich sag mal, seine ehemalige Frau doch so nahezu leicht geopfert hat. Geopfert ist nicht ganz richtig, aber weil er gesagt hat, ja nee, dieser Sohn ist wichtig, ich habe den in der Vision gesehen, ich muss da alles für tun. Und ich finde, man bekommt so ein bisschen mehr das Gespür, warum er sich für dieses oder jenes entscheidet. Fand ich zumindest ganz gut.
Ja, wie gesagt, man hat wirklich, also wie Marcel gesagt hat, wie du gerade gesagt hast, von menschlichen her scheint das ein guter Typ zu sein. So.
Ja.
Und es scheint, er leidet auch offensichtlich. Also wie er da alleine auf dem Thron während der Party sitzt und da sich alleine den Wein einschenkt und sich langsam in das Jenseits säuft, ist halt schon sehr zeichnend dafür. Und tatsächlich, man hat ja auch das Gefühl, dass er zum Beispiel den Hirsch nicht wirklich töten will. Also das macht er nicht gerne da an der Stelle. Also ist irgendwie so gefangen zwischen seinen persönlichen Präferenzen und seinen Pflichten. So. Also sehr, sehr stark.
Mhm. Was haltet ihr von der ganzen, der Hirsch, der getötet wird und der weiße Hirsch? Das ist ja auch so eine Art Metapher.
Ja, in der Welt ist das halt immer so eine Sache, ne, mit Metaphern. So, also, ja, das ist eine relativ offensichtliche Metapher, dass der weiße Hirsch jetzt Rhaenyra erscheint und der andere Hirsch quasi nicht das wahre Symbol war, was Viserys dann gemacht hat. Aber was ich bei Game of Thrones damals auch immer gut fand, ist, dass so Metaphern halt teilweise auch an der Realität scheitern.
Mhm.
Und das, weil sowas ist so Symbolkraft, ja, das ist halt oft ein Thema da, dass der weiße Hirsch ist der Person entschieden, also muss die Königin sein oder König sein. Und ich liebe das immer, wenn das dann mit den echten Zahnrädern der Welt kollidiert, diese Fantasy-Tropes, sag ich mal so.
Ja. Obwohl ich es halt nochmal spannend finde, weil nachdem es nicht der weiße Hirsch ist, den die töten, nachdem hat er auch nochmal diese Bestätigung zu sagen, Rhaenyra gehört auf den Thron und nicht mein männlicher Sohn. Also für ihn war das, hatte ich das Gefühl, nochmal so eine Art Bestärknis dafür. Nicht Aegon dahin zu setzen, aber da kann man auch mutmaßen, ja.
Ja, aber das stimmt schon. Ich meine, der Hightower, der meint ja auch, ne, hier, wenn es Zeichen gibt, dann ist das jetzt eins, dass alles in die richtigen Bahnen läuft, in Bezug wahrscheinlich auch auf Aegon. Von daher würde ich das schon auch so interpretieren, dass es auch ein bisschen vielleicht für ihn nochmal das Ding war. Oder zumindest nochmal so einen kleinen, ja, Schub in die Richtung gegeben hat. Mhm.
Doch, würde ich auch sagen. Ich hatte auch eine Sache, die ich super stark fand, oder da hatte ich jetzt in der Folge, ist mir das so ein bisschen aufgefallen, wie die einzelnen Personen andere Personen anreden. Also mal so beim Vornamen, mal mit Lord, mal mit mein König, dann Alicent sagt auch mal zu ihm mein Liebster oder Viserys. Also du merkst, die spricht ihn nicht mehr immer nur mit mein König an, sondern da ist tatsächlich so ein bisschen Verbindung mittlerweile geschehen. Und ganz stark zum Beispiel Rhaenyra sagt am Ende, wo die im Gespräch mit Viserys ist, sagt die nicht mein kleiner Bruder oder mein Halbbruder, sondern die sagt der Sohn von Alicent Hohenturm. Also so eine richtige Distanz aufbauen, sag ich mal. Und das finde ich in der Folge nochmal so ganz cool, an wie vielen Szenen das so kommt, wo man darauf achtet, wie die Leute angesprochen werden, was das so richtig über die Beziehung auch zu denen aussagt.
Ja, mega. Und ich kann nur sagen, dass nach 3 Episoden habe ich das Gefühl, ich bin schon so in dieser Welt wieder drin. Das fühlt sich unglaublich tief schon an in diesen Geschehnissen. Also viel tiefer als jetzt nach 2 Episoden Herr der Ringe, muss ich sagen. Hast du die eigentlich gesehen, Marcel?
Ich habe die erste Folge mal angefangen, aber hatte parallel noch zu viele andere Sachen und dachte mir dann, nee, stopp, bevor du es jetzt nur so halb mitbekommst, nimm dir noch mal Zeit. Ich werde es aber in den nächsten 1-2 Tagen mir die ersten 2 Folgen anschauen, auf jeden Fall.
Ich hatte da Niklas letztes Mal die freche Frage gestellt, wenn er House of the Dragon oder Ringe der Macht weitergucken darf, was würde er machen? Er hat gesagt House of the Dragon, ich hatte da Ringe der Macht gesagt. Hat sich bei der Folge wieder in die andere Richtung gewandelt. Also es ist wirklich, ich glaube, einfach das, was ich zuletzt gucke, das möchte ich unbedingt weitergucken. Weil ich fand es wieder so geil und ich fand es dann doch cinematografisch so viel ehrlicher, so viel realistischer, die ganzen Szenen. Einfach mehr in unserer Welt oder in einer Art Mittelalterwelt und nicht in dieser Fantasy-aufpolierten Welt. Und das fand ich, ja, ist schon geil.
Das ist halt schon sau viele menschliche Nuancen einfach schon in diesem, einfach wie die Leute miteinander umgehen, wie die Körpersprache ist so aussagekräftig, weil das jetzt schon so viel mitschwingt an Ablehnung oder auch an zum Beispiel wunderbar auch diese angedeutete Beziehung zwischen Kristen Cole oder Kristen Kraut, wie er im Deutschen heißt, und Rhaenyra, wo die da am Lagerfeuer sitzen und sie nur so. Nur diese eine Augenbewegung, dass sie so einmal rüberguckt und dann so ein bisschen wartet, bevor sie die Frage stellt, denkst du direkt so, geht da was? Das ist halt so minimal gemacht, aber es funktioniert halt einfach. Denkst du direkt so, da ist da was.
Ja. Aber ich finde, das machen sie richtig gut, auch im Hinblick auf die Zeitsprünge, weil man könnte ja auch, wenn man jetzt so Zeitsprünge hat, das Publikum komplett verlieren, weil man einfach nicht weiß, was geht denn gerade ab. Und sie schaffen es aber richtig gut, immer mal in so anhand so bestimmter Kriterien oder anhand so gewisser Sätze nebenbei mal zu erklären, was war jetzt eigentlich ungefähr los. Also natürlich merkt man, dass sie es ein bisschen erklären müssen, aber ich finde, es wirkt nicht zu krass übergestülpt. Ich finde es immer noch okay, es wirkt immer noch organisch in dem Augenblick. Und dann aber trotzdem direkt 2 Jahre später dann wieder die Verbindung zu den Charakteren herzustellen, eben indem man diese kleinen zwischenmenschlichen Sachen hat und dann, wie du auch meintest, Tobi, dann so bestimmte Dialoge, wo eben Anreden gewählt werden und man bekommt sofort ein Gefühl für, in welcher Beziehung stehen die beiden jetzt gerade zueinander in diesem Augenblick. Und ich finde, das schaffen sie wirklich sehr gut, weil ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also, ich finde, da muss man der Serie auch mal Credit für geben. Ich glaube, da könnte man sehr viel bei falsch machen, weil man es sehr schnell merken könnte. Und ich finde, man merkt es nicht. Man merkt nicht, dass da ein 2-Jahres Zeitsprung ist, sondern ich bin immer noch bei den Charakteren. Ich verstehe, wer welches Verhältnis zueinander hat. Und ja, also man verliert mich trotz der Zeitsprünge nicht. Und das ist schon, finde ich, eine gute Sache. Also das kriegen sie echt gut hin.
Mhm. Und die haben jetzt keine Riesenänderungen, sage ich mal, die passieren. Also die sagen jetzt nicht auf einmal, der ist tot und der ist stattdessen da. Also das zeigen die ja scheinbar alles oder packen die irgendwie dann doch noch in die Serie. Aber ich sag mal, genau das, was du meinst, diese kleinen Entwicklungssachen, wie die zueinander stehen, kommt ganz geil rüber. Und finde ich auch cool, dass man, eigentlich merkt man nicht unbedingt, dass 3 Jahre vergangen sind. Aber wenn du dich damit beschäftigst, wirkt es realistisch.
Ja, auf jeden Fall. Also alle noch Feuer und Flamme nach 3 Episoden.
Feuer und Flamme. Ja, schon, auf jeden Fall.
Ja.
Ich würde sogar sagen, bei mir wird es tendenziell von Folge zu Folge ein Tick mehr. Auch weil jetzt immer noch mehr passiert und weil ich halt den Daemon einfach auch super interessant finde. und da einfach wissen will, wie es mit dem weitergeht. So. Also allein deshalb schon, aber auch mit Rhaenyra jetzt noch on top. Also ich bin auf jeden Fall tendenziell sogar von Folge zu Folge immer mehr dabei.
Habe ich bei mir auch ein bisschen das Gefühl. Das macht schon Bock.
Ja. Habt ihr noch Punkte?
Ich habe jetzt gerade nichts mehr, glaube ich.
Nö, ich bin auch happy.
Aber ich denke mal, nächste Woche Folge 4. Wir freuen uns.
Let's go. Wrap it up.
Wrap it up. Wrap, wrap, wrap. Wrap, wrap, wrap. Wrap, wrap, wrap.